dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Heute werden wir uns einer ganz umstrittenen Gottheit widmen, nämlich dem fliegenden Spaghetti-Monster. Ich habe bei Manfred Lurke nachgeschaut, was er weiß über das fliegende Spaghetti-Monster, aber leider habe ich dort nichts gefunden in seinem Nachschlagewerk über Götter, Göttinnen und Dämonen. Deswegen habe ich auf das Internet zurückgegriffen und da steht, dass in der Lehre des fliegenden Spaghetti-Monster, FSM, angenommen wird, dass vor der Existenz von Raum, Zeit und Materie ein einzelnes schöpferisches Wesen existierte, das sogenannte fliegende Spaghetti-Monster. Es wird als eine Entität beschrieben, die aus Spaghetti-ähnlichen Anhängen, zwei Fleischbällchen und zwei Augen auf Stielen besteht. Dieses Wesen entschied sich aus eigenem Antrieb, ein Universum zu schaffen. Der Schöpfungsprozess wird metaphorisch als Kochvorgang dargestellt. Sterne, Planeten, Wolken und Meere entstehen durch Handlungen, die an die Zubereitung von Pasta erinnern. Diese bildhafte Beschreibung setzt klassische kosmologische Erklärungen durch bewusst kulinarische Analogien. Nach der Erschaffung der unbelebten Welt erschuf das fliegende Spaghetti-Monster auch den Menschen. Ihm wurden Eigenschaften wie Verstand, Humor und Neugier zugewiesen, also damit wurde ausgestattet. In der Überlieferung wird außerdem betont, dass Piraten eine besondere Rolle einnehmen und als bevorzugte Figuren des fliegenden Spaghetti-Monsters gelten. Das FSM bleibt also seiner Schöpfung verbunden, greift jedoch nicht offen oder überprüfbar in das Weltgeschehen ein. Sein Wirken wird subtil beschrieben als in Form von Trost, Inspiration oder alltäglichen Zufällen. Ein charakteristisches Element dieser Tradition ist der Gruß Ramen, der als abschließende Formel verwendet wird. Die Entstehungsgeschichte erfüllt keine naturwissenschaftliche Erklärungsfunktion, sondern ist Teil einer bewusst satirischen Religionsparodie, wobei dieser Sachverhalt von einigen Anhängern vehement abgestritten wird. Sie imitiert klassische Schöpfungsmythen, um auf humorvolle Art Fragen nach Glauben, Autorität und religiöser Begründung zu reflektieren. Als Prophet gilt Bobby Henderson, ein US-amerikanischer Physikabsolvent, der erstmal 2005 diese Religion und auch dieses fliegende Spaghetti-Monster in einem offenen Brief an das Kansas State Board of Education als alternative Schöpfungsgeschichte vorgestellt hat. In der Überlieferung des Pastafarianismus, so wie die Religion genannt, fungiert Henderson jedoch nicht als Offenbarer göttlicher Wahrheit im klassischen Sinn, sondern als ironischer Vermittler, der durch Überzeichnung und Satire auf Probleme religiöser Begründungslogik aufmerksam macht. Und hier die Frage an meine Mitketzer: Habt ihr schon mal etwas von so einer komischen Religion gehört? Was ist eure Beziehung, soweit sie vorhanden ist, zu dieser Religion? Wie steht ihr dazu?
Mir ist das fliegende Spaghetti-Monster schon mehrfach erschienen. Meistens, muss ich sagen, mit leerem Magen. Das könnte damit in Zusammenhang stehen. Also was ich davon immer mitbekomme, das ist, dass diese Leute das mit heiligem Ernst betreiben, dass die das sehr ernst nehmen und dass darin auch gerade der Witz besteht, ne, dass dadurch die Ernsthaftigkeit der anderen Religionen auf die Schippe genommen wird, finde ich sehr gut. Also gerade dadurch, dass es kein Gaga ist, ne, ist es erst recht Gaga. Das finde ich sehr schlau eingefädelt. Und was ich schade finde, ist, dass es dann so rechtliche Auseinandersetzungen gibt, wo einfach der Rechtsstaat sich weigert, das als Religion anzuerkennen. Ich will da jetzt nicht vorgreifen. Aber das finde ich eigentlich ungerecht, weil Quatsch ist es ja alles.
Ich erinnere mich, das ist aber auch schon viele Jahre her, da hat die Kirche des Spaghetti-Monster wollte, ich glaube in Ostdeutschland, da sind doch immer an deutschen Ortseingängen, sind doch oft Schilder, wann die Gottesdienste sind. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ich kenne das noch, wenn ihr jetzt nicht in Deutschland und wollten jetzt auch am Ortseingang so ein Schild haben und dann gab es so ein Hin und Her. Ich glaube, das Schild war sogar kurz Zeit mal dran. Und das erklärt, meine ich, auch, warum viele darauf beharren, dass es keine Satire-Religion ist. Denn wenn du irgendwas ad absurdum führen willst, dann kann es ja nur so funktionieren, dass du das als echte, ernsthafte Religion darstellst und nicht sage, ja, wir wollen das hier nur veralbern.
Es kommt auf die Soße an, da lasse ich mit mir dann verhandeln, ne? Da werde ich vielleicht schon schwach, ne? Und auf Parmesan oder nicht. Ich finde diese Frage interessant, kann man jeden Unsinn als Religion ausrufen. Also wenn man da jetzt sich drüber streitet, kann man das machen mit dieser Pastafari und so. Und wenn man dann dieses Argument des Unsinns bringt, ne, das finde ich, das trifft genau in den Kern, weil jede Religion und speziell auch die abrahamitischen Religionen sind ja wirklich hochgradig absurd. Diese Geschichte da mit Jesus, ne, also der Gott, der Schöpfer der Welt, kommt da als in der Krippe, in dem Stall und als Zimmermann, läuft dann da durch Galiläa und lässt sich dann auch dummerweise ans Kreuz nageln und so weiter und redet zwischendrin nur Schluss. Das ist dermaßen bescheuert. Auch das, was dann der Katholizismus draus gemacht hat, ne, diese ganzen Heiligen und so und alles, was man da so sieht, ne, diese ganzen dämlichen Gewänder und so, diese dummen Psalmen und Gebete und auch, dass es alles nichts taugt, dass es alles nichts wirkt, ne, dass es alles leicht widerlegt werden kann. Dieses ganze Theater, dieser Mummenschanz, das muss einem doch auffallen. Und wenn man da aber drin steckt und wenn man auch mit so einer Religion aufwächst, dann fällt einem das nicht auf. Dann denkt man, der Bischof in seinem Gewand und mit dem großen Goldkreuz da um den Hals gehängt, wie die so früher in den Talkshows gesessen sind, der Overbeck und so weiter, ne? Dann denkt man, das sind Würdenträger. Das ist so wie der Kaiser, der keine Kleider trägt und niemand merkt, bis dann mal so ein Kind kräht und, ah, der hat ja gar keine Kleider an. Ne? Und das ist irgendwie dieses kleine Kind, das da jetzt so vorlaut die Wahrheit sagt, das ist für mich so ein bisschen das fliegende Spaghetti-Monster.
Wie ich schon erwähnt habe, ist 2005 hat der Physikstudent Bobby Henderson diesen offenen Brief an das Kansas State of Board of Education geschickt, um quasi zu verhindern oder lächerlich zu machen, dass dort Intelligent Design als gleichwertige Alternative zu Evolutionstheorie im Biologieunterricht gelehrt werden soll. Und mit dieser satirischen Argumentation und der Erfindung dieser pastafaranischen Religion, um es mal Atheist zu sagen, wir glauben ja nicht dran, dass es ein fliegendes Spaghetti-Monster gibt und sind fest überzeugt, dass das Quatsch ist und er sich das nur ausgedacht hat, hat er versucht, sich dann quasi zu zeigen, das wäre ja genauso gut wie das andere wäre. Also, dass wir quasi das Intelligent Design haben, was ja auch schon von Gerichten entlarvt worden ist, als einfach nur das schlechte Verstecken vom Kreationismus. Von 2005 bis 2007 hat das dann einen Boom gekriegt und zahlreiche Anhänger haben sich angeschlossen, Webseiten erstellt, Blogs und so weiter. Und es entstehen die ersten Kirchen des FSM in den USA, aber auch in Europa, weil dieser Humor dann quasi auch den Internethumor anspricht. Und charakteristisch sind Piraten darzustellen, als heilige Vorfahren, was, ich meine, grenzwertig ist, weil Piraten sind ja eigentlich eher Verbrecher. Das Wortspiel Ramen als Anspielung auch auf eine asiatische Nudelsuppe. Und ja, einige sagen, man müsste ein Spaghetti-Sieb aufsetzen als Kopfbedeckung, andere nicht. Das ist auch relativ unterschiedlich. In verschiedenen Ländern haben jedenfalls Pastafaris versucht, als Religion anerkannt zu werden oder Ausweise mit Nudelsieb auf den Kopf zu erhalten. Teilweise erfolgreich. So dürfen seit 2016 in Neuseeland Pastafari sogar offiziell Hochzeiten durchführen. In vielen Ländern wurde es aber abgelehnt mit der Begründung, dass es sich nur um Satire handelt und nicht um Religion. Heutzutage ist das eine eher lose organisierte satirisch-humanistische Bewegung ohne zentrale Institution mit dem Hauptanliegen der Kritik an religiösen Dogmatismus und der Verteilung säkularer Bildungssysteme. Und Anhänger bezeichnen sich scherzhaft als Pastafaris und veranstalten Treffen, Aktionen und Demonstrationen meist eben mit humorvollem Charakter. In Deutschland sieht das so aus, dass der Pastafarianismus seit 2006, 2007 bekannt ist durch Internetforen, Blogs und Medienberichte und es hat sich die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland e.V. in Templin, Brandenburg gegründet und dort hat sie große mediale Aufmerksamkeit erlangt mit dem Versuch, wie Matthias schon angeklungen hat, Kirchenschilder wie andere Religionsgemeinschaften an Ortseingängen anzubringen. Nach mehreren gerichtlichen Auseinandersetzungen entschied das Bundesverwaltungsgericht 2019, dass Pastafari keine Religion im rechtlichen Sinne sei und daher keinen Anspruch auf Ortsschilder habe. Das heißt, auch hier sind die Ziele Religionskritik und Humanismus und ich versuche hier objektiv zu bleiben. Ja, das ist gar nicht leicht für mich, denn ich bin der Zentralratsvorsitzende der Ex-Pastafari in Deutschland. Und bin auch der Erste, öffentlich hervorgetretene Ex-Pastafari, der ausgetreten ist und sich ganz klar von dieser Religion zu distanzieren versucht und auch die Gefahren aufzudecken. Das heißt, deswegen habe ich mich jetzt hier auch im Ton bis jetzt sehr zurückgehalten, um halt die Sachlichkeit, wie Ketzer-Podcasts sind ja bekannt dafür, für sachliche, unemotionale Sachen. Aber jetzt wird es wirklich persönlich, denn leider ist das den Pastafaris nicht entgangen und in diesem neu erschienenen Buch Einführung in das Pastafaritum von Josef Capellini, das ja quasi eines der Kirchen, großen Kirchenlehrer ist und Kirchenfunktionäre, das Pastafaritum, wird dieses, quasi unser Ketzer-Podcast, hat auch noch wiedergespiegelt. Diese Möglichkeit der freien Entscheidung, in Klammern des Austritts, hat uns der Prophet selbst geschenkt. Die im Evangelium bezeugte alter Gott-Zurückgarantie ist unvergleichlich in der Geschichte der Religion. Sie macht das Pastafaritum nicht nur zu der in sich gefestigten, sondern auch zur tolerantesten aller Religionen, so schreibt Herr Capellini. Und er schreibt weiter, so geschah im Jahr 40. In jenem Jahr rief Christian Schindelhauer alias der Admiral aus dem Schwarzwald in der Internet-Radiosendung Ex-Pastafari den Zentralrat der Ex-Pastafari aus. Ich zitiere hier aus dem Buch Einführung in das Pastafaritum. Ich meine, erstmal sind wir der Ketzer-Podcast. Wir sind nicht die Sendung des Zentralrats der Ex-Pastafari. Also ich habe da hier noch nicht die Kontrolle übernommen. Und ich weiß auch, dass hier einige eher Sympathisanten sind von den Pastafari. Wir stehen hier in einem sehr toleranten Ausgleich, auch mit Sympathisanten und Gegnern. Können wir durchaus sachlich über solche Sachen reden. Das möchte ich erst an dieser Stelle mal klarstellen. Aber ich fahre fort, was jetzt die Religionslehrer über mich zu sagen haben. Ich zitiere: Was waren seine Beweggründe? Keineswegs sah er unsere Religion als gescheitert an. Im Gegenteil, als namhafter Entwickler der Admiralsskala, das ist eine Skala für Glaubensintensität in der Maßeinheit Admiral, abgekürzt ADM, und aus offenbar eigener pastafarischer Erfahrung sah er die Überzeugungskraft des Pastafaritums gerade in der jungen Generation bei seinen eigenen Kindern als zu groß an, als dass er es verantworten wollte, nicht die Ketzerrolle einzunehmen. Das ist eine korrekte Darstellung meines Arguments. Ich habe damals mit meinen eigenen Kindern erlebt, dass sie das geglaubt haben. Und wie, ich zitiere weiter, wörtlich drückte seine Motivation der Abkehr in jener Internet-Radiosendung etwas anders aus. Aber aus Rücksicht auf religiöse Gefühle beabsichtige ich nicht, seine Ausdrücke hier wiederzugeben. Zensur! Zensur! Ja, sie sind nicht bereit, hier unsere Argumente in der vollen Blüte darzustellen. Ich zitiere weiter: Ich kann auch nicht ausschließen, dass es möglicherweise in einem emotionalen Affekt entstand, da er zuvor elektronische Briefe von mir in seiner Sendung vorgelesen hatte und sich vor seinem gleichgesinnten Publikum nach jedem meiner Briefe zunehmend über unsere Religion echauffierte. Also wenn mich jemand kennt, dann ist das eben meine kühne Sachlichkeit und dass ich mich auch nicht im Ton vergreife, verdammt nochmal. Ich bin jemand, der wirklich objektiv damit umgehen kann.
Ich bin kein Choleriker.
Das ist eine Frechheit hier. Ich fahre fort. Gänzlich überemotional, schreibt er. Aber das wird ihm bewusst gewesen sein, war seine abschließende Bitte, dass ihn für seine Abkehr vom Pastafaritum man nicht töten würde. Letzteres erfüllte mich mit trauriger Hoffenheit. Also das, ich meine, das klingt so mafios, diese Drohung, ne? Ha, er will also nicht getötet werden. Das werden wir noch sehen, ob er nicht getötet wird oder nicht. Es wird hier offensichtlich, wird darauf eingegangen. Es wird natürlich beschwichtigt. Es stellt klar, im Pastafaritum ist keine Rechtsschule bekannt, die Tötungen von Apostaten billigen oder gar fordern würden. Ich möchte darauf hinweisen, dass an dieser Stelle er nicht sagt, dass das nicht passieren wird, oder dass das gut geheißen wird. Es wird nur gesagt, dass keine Rechtsschule existiert, die das macht. Also es ist schon sehr, sehr zurückgenommen. Ich zitiere weiter. Weltweit ist kein einziger Fall der Tötung eines Ex-Pastafari aus pastafaristischer Motivation überliefert. Sollte eines Tages ein Ex-Pastafari zu Tode gebracht werden, so hat dies mit der pastafarischen Weltanschauung nichts zu tun und kann da dann nur aus außerpastafarischer und aus fehlgeleiteter pastafarischer Motivation, keineswegs aus wahrer pastafarischer Motivation geschehen sein. Damit baut er schon mal vor, für den Fall, dass radikale Pastafari einen Mordanschlag auf mich begehen, dass das hinterher gesagt hat, das waren ja keine echten Pastafari. Ne? Es gibt zwar keine Rechtsschule, die das billigt, es gab auch zwar keinen Fall, von dem wir wissen, ja, das ist noch nicht rausgekommen. Da ist vielleicht eine Menge unter diesem Nudelsieb versteckt, ne, was hier verheimlicht wird. Also das ist schon explosiv. Und das schreibt er in einem Buch, so eine unverhohlene, indirekte Todesdrohung, dass sich dann drinsteht. Stellt euch mal vor, ihr würdet in einem Buch von Al-Qaida oder von der ISIS würde dann stehen, ja, diese Ex-Muslime, diese Muslimgegner im Ketzer-Podcast, wir wollen ja nicht, dass sie sterben. Das ist nicht, was wir wollen, aber es könnte sein, dass sie sterben. Hier. Okay, Frage an die Ketzer. Ist es sinnvoll noch, Ex-Pastafari zu werden? Wir haben hier auch ein Schutzprogramm. Jeder, der sich an sich meldet, völlig anonym. Ich sorge dafür, dass keine Namen genannt sind. Ich nehme alle Pfeile, alle Nudeln, ungekochten Nudeln, die auf mich geworfen werden, nehme ich entgegen. Sollte man austreten? Sollte man vielleicht deswegen drinbleiben? Was ist eure Meinung dazu?
Ich habe mich auch kurz mit dem Buch beschäftigt, also ich habe es jetzt nicht durchgelesen, aber man sollte wissen, dass das Buch, glaube ich, dieses Jahr herausgekommen ist. Und ich glaube, im letzten Jahr hat Manfred Lütz Ratzingers großartiges Werk Einführung in das Christentum neu herausgegeben. Und so wie man sich vorstellen kann, dass das Pastafaritum eine Satire-Religion ist, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass jetzt die Einführung in das Pastafaritum eine Satire auf Ratzingers Einführung in das Christentum ist und sich daraus auch dieser dröge Stil erklärt, der jetzt keinen Spaß macht zu lesen, wenn man denkt, das ist ernst gemeint, der einen dann aber doch zum Schmunzeln bringt, wenn man weiß, wie das gemeint ist, so wie hier, wenn da von der Internetradiosendung die Rede ist. Und ich glaube, man kann dieses Buch nur richtig einschätzen, wenn man das im Hintergrund hat. Alles knochentrocken, wie man das bei einer Satire-Religion machen muss.
Ich hätte ein paar Fragen an das Pastafari-Tum. Erstens, wenn man austritt, gibt es dann auch einen Reuemonat? Das hat uns ja der Matthias beigebracht, ne, da bei den Steuergesetzen und der Kirchensteuer, ne, dass es einen Reuemonat gibt, wo man dann irgendwie, wo das noch nicht so richtig gilt, ne? Das wäre meine erste Frage.
Monat spielt eine Rolle. Es gibt sozusagen die Religionszurückgarantie innerhalb eines Monats. Positiv gesehen, es werden keine Abgaben und Steuern, muss man entrichten. Das heißt, das Ganze ist finanziell neutral.
Aber wer weiß, wann sie es anführen, ne? Und in dem Punkt möchte ich ganz gerne zwei Aktionen bekannt machen, die ich jetzt spontan gegründet habe. Und zwar erstens, ich biete an, eine Versicherung gegen das Pastafaritum, damit man dann nicht irgendwie später damit konfrontiert wäre, man wäre pastafarisch getauft gewesen, ohne es zu ahnen. Also dagegen kann man sich versichern lassen bei mir. E-Mail genügt. Ist natürlich, ich schicke dann einen PayPal-Link, weil ich habe ja auch Auslagen.
Ja, verständlich.
Und dann gibt es vielleicht auch eine Gruppe der anonymen Pastafaris, von denen man gar nichts weiß, weil die ja vielleicht anonym sind, ne? Also du sagst ja, du bist Zentralratsvorsitzender der Ex-Pastafaris, ne?
Ja.
Aber es gibt vielleicht auch eine anonyme Selbsthilfegruppe.
Ich werde keine Namen sagen, auch keine Zahlen hier. Also es muss mich schützend vor meinen Ex-Pastafari stellen. Allein die Zahl zu nennen würde, wenn ich sagen würde, nehmen wir mal an, ich würde sagen, es gibt 8 Milliarden Ex-Pastafari, ne? Dann ist ja klar, dass man quasi in jedem Raum ein paar findet. Das wäre dann schon, die Identität wäre dann faktisch preisgegeben. Und deswegen sage ich lieber keine Zahlen.
So ein Mist.
Okay, Jörn hatte schon von der pastafarischen Taufe gesprochen. Und ich meine, dass die Pastafari auch so Enttaufungsgottesdienste oder Rituale durchführen, wo man dann mit Föhn quasi symbolisch das Weihwasser wieder wegbläst,
ja,
oder wegtrocknet. Jetzt interessierte mich deshalb, gibt es im Pastafaritum auch so eine Art Initiationsritus vergleichbar oder Eintrittsritus vergleichbar mit der Taufe? Und dann müssten sie ja konsequenterweise analog auch ihren eigenen Austrittsritus wieder haben, wenn jemand von der Gott-Zurück-Garantie Gebrauch macht. Christian, was kannst du uns dazu sagen?
Es gibt einen Taufritus, aber es gibt keinen Ritus zum Austritt.
Wird man dann in kochendes Nudelwasser eingetaucht oder was?
Ja, es wird irgendwas mit Nudeln gemacht. Ich habe das schon wieder vergessen, was das genau war. Andererseits reicht es auch schon einfach die Selbstbekennung. Also wie beim Christentum reicht es einfach nur zu glauben. Wenn drei Menschen da sind, dann können sie giftige Schlangen essen oder so ähnlich. Genauso ist es beim Pastafari. Man muss quasi auch nicht das nach außen bekennen. Man kann quasi in der innere Pastafari sein. So wie beim Christentum auch. Das scheint insofern eine Kopie zu sein. Ein Ritus zum Austreten ist nicht vorgesehen, soweit ich weiß. Es ist nicht so wie bei einer Scheidung, wo es einen Ritus gibt, dass man irgendwie die Koffer von dem Lebensgefährten aus dem Fenster wirft. Ne? Das ist ja, hat sich eingebürgert.
Ich habe eine weitere Gruppe gegründet, und zwar, das ist das reformierte Pastafaritum, weil ich denke, jede ordentliche Kirche braucht auch mal eine Kirchenspaltung, einen großen Konflikt. Das werde ich dann eher so im Osteuropa und Richtung Asien populär machen. Das reformierte Pastafaritum, und später kann man das natürlich erweitern zum orthodoxen Pastafaritum. Das ist dann praktisch die Gegenbewegung. Ne, damit, weil ich denke, man kennt ja so diesen Spruch, ein Anwalt in einem Dorf nagt am Hungertuch, aber zwei werden reich. Mhm. Und so, glaube ich, ist es auch mit den Kirchen, die brauchen irgendwie so ein bisschen eine Bedrohung und ein Zusammenhaltsgefühl, ne, wir gegen die anderen. Ja, mal gucken.
Du solltest gleich noch so eine pastafarische Weltanschauungsstelle mitgründen.
Richtig, genau, richtig.
Also man muss natürlich auch noch einen Hintergrund bedenken von dieser, es ist ja nicht die erste Ironie-Religion oder die erste abstruse Religion. Bekannt ist zum Beispiel der Discordianismus, der 1958 von Greg Hill und Kerry Fornley gegründet worden. Dieser verehrt die Göttin Eris, die Göttin des Chaos, und die Heilige Schrift ist die Principia Discordia. Wo die Botschaft dieser Religion ist Chaos und Humor als Lebensprinzip, alles ist wahr, sogar das Gegenteil. Die zentrale Idee ist, jeder Mensch ist Papst, wirklich jeder oder jede. Es gibt sogar ein offizielles Pope-Card-Zertifikat, das man sich selbst verleihen kann. Ziel dieser Religion ist offenbar die humorvolle Kritik an religiöser Autorität. Wenn alle Autorität haben, ist Autorität bedeutungslos. Das hat viele Internet-Memes verursacht und auch Hackerkulturen inspiriert. Insbesondere auch die Church of Subgenius, die wurde in den 50er bis 80ern ungefähr gegründet, klar ist nicht ganz klar wann, von Ivan Stang und Philo Drummond. Die zentrale Figur ist J.R. Bob Dobbs, ein angeblicher Prophet, der mit einer Pfeife dargestellt wird. Inhalte sind eine absurde Mischung aus Verschwörungsmythen, Aliens, Verspottung von Konsumkultur und Religion. Ziel ist wiederum satirische Kritik an religiösen Fanatismus und gesellschaftlichen Konformismus. In den 90ern wurde die Church of the Invisible Pink Unicorn gegründet in Internetforen. Die Gottheit ist ein unsichtbares rosa Einhorn, das gleichzeitig unsichtbar und zugleich rosa ist. Die Philosophie ist ein satirischer Beweis, dass nicht widerlegbare Behauptungen keine Beweiskraft haben, und sie dient als Argumentationshilfe in religionskritischen Debatten. Man beachte, das war 15 Jahre bevor das fliegende Spaghetti-Monster gefunden worden ist. Und auch passend zum Aufkommen von Peer-to-Peer-Netzwerken und den massenhaften Raubkopieren hat sich zufälligerweise die Religion des Copimismus gegründet. Offizieller Titel ist Missionary Church of Copimism, gegründet in Schweden, da wo auch BitTorrent-Hoster Pirate Bay, ja genau. Auch hier wieder in Bezug Pirate Bay, die wurde von Isaac Gerson gegründet. Der Glaubensgrundsatz ist, Kopieren ist heilig. Und 2012 wurde es sogar als offizielle Religion in Schweden anerkannt. Es verehrt den Informationsaustausch, Open Source und File-Sharing. Das Symbol ist Ctrl-C und Ctrl-V. Das muss man sich dann quasi dann damit kopieren, wenn man das macht. Der Zweck solcher Religionen ist also im Allgemeinen die humorvolle Kritik an Dogmatismus, Verteidigung von Wissenschaft und Rationalität und Hinterfragen religiöser Sonderrechte. Ob das die Förderung von Meinungsfreiheit und Säkularismus fördert, können wir vielleicht diskutieren. Die Frage an die Runde: Haben Ironie-Religionen nun Erfolg gehabt? Sind sie gescheitert? Oder um mal eine ganz andere Frage aufzuwerfen: Ist nicht jede Religion am Anfang eine Ironie-Religion, wenn der Erste sie einfach sagt und der Zweite sagt, ja, genau?
Meine Meinung dazu ist, dass Religionen in vielen Ländern privilegiert werden. Und ich will nicht sagen die einzige Möglichkeit, aber halt eine effektive Möglichkeit, das zu kritisieren und auch herauszufordern, ist eben dann nur so eine Satire-Religion. Denn dadurch wird ja wie in Brandenburg mit den Ortsschildern, es wird dann eine offizielle Entscheidung erzwungen. Ne? Entweder die dürfen ihre Schilder aufhängen oder nicht. Und dadurch kam dann das Problem, jetzt speziell in Deutschland, ist ja, dass das deutsche Staat-Kirche-Verhältnis gar nicht stimmig ist. Ne? Wenn du das Grundgesetz noch aussetzen würdest, würdest du ja, denke ich mal, eine komplette Trennung durchsetzen und nicht diese komischen Privilegien. Und wenn du so ein unstimmiges System hast, dann gibt es immer irgendwo Ansatzpunkte, wo du da ansetzen kannst, um das aufzuzeigen. Und das ist dann aber wichtig, dass einer diesen Punkt auch drückt oder den Hebel da ansetzt, sonst wird das nicht wahrgenommen. Und das geht dann eben nur, wenn man ernsthaft oder scheinbar ernsthaft so eine Religion gründet und dann diese Privilegien einfordert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Aufwand, der dafür entsteht, erscheint mir doch als Ökonom sehr, sehr hoch. Beispielsweise dieses Invisible Pink Unicorn, das ist ja so ein, sagen wir mal, so eine Idee, die man auch ohne zugehörige Kirche dazu benutzen kann, um zu zeigen, dass bestimmte Aussagen absurd sind oder auch in sich widersprüchlich. Der Gag ist ja, dass es entweder unsichtbar ist oder pink. Ne? Wenn es unsichtbar ist, kannst du ja die Farbe nicht bestimmen. Da habe ich den Eindruck, dass nach dem Ökonomen Wilfredo Pareto eben 80% der Arbeit auch ohne den Aufwand der Kirchengründung funktionieren würden. So oder so.
Die wollen, dass sie gleich behandelt werden, die wollen das Schild aufstellen. Würdest du sagen, dass sie gescheitert sind oder würdest du sagen, dass sie erfolgreich sind?
Wer im Ketzer-Podcast erwähnt wird, der kann noch nicht gescheitert sein.
Jörn. Das Ganze ist ja ein fortschreitendes Projekt. Ne? Man hat ja das Christentum auch nicht sofort 3 Jahre nach der Gründung irgendwie oder 10 Jahre nach der Gründung beurteilt. Da gab es ja auch diese Schriften noch gar nicht und so. Man muss denen ein bisschen Zeit geben. Für mich sind Erfolgsmeldungen oder Erfolgstatbestände zu sehen. Beispielsweise dieses unsichtbare rosa Einhorn. Das war ja einer dieser Beispiele, die du gerade genannt hast. Und das spielt ja so ein bisschen mit diesem sehr oft gehörten Argument, ja, du kannst ja nicht das Gegenteil beweisen. Ne? Und da könnte ja was sein und so weiter. Oder das ist ja sehr ähnlich zu Russells Teapot, ne? Russells Teekanne. Und das sind so simple Argumente und trotzdem so schwer zu vermitteln. Und man, auch die Frau Käßmann reitet da immer wieder auf der Welle und so, wo man sich denkt, wie kann man so ein dummes Argument noch irgendwie unters Volk bringen? Aber das verfängt. Und deswegen finde ich das gut, dass es dieses rosa, unsichtbare rosa Einhorn gibt. Und der nächste Punkt ist, was da überall dabei steckt, das ist ja das Lachen. Ne, das ist das Unbekümmerte, das Absurde. Und erstens, Lachen ist gesund. Und zweitens, es stößt die Autoritäten so ein bisschen vom Sockel, aber nicht, dass sie praktisch in 1000 Stücke zerfallen, ne, wie so eine alte Statue, die man wirklich aus Beton gegossen hat und dann ist sie kaputt, sondern es geht ja erstmal darum, und auch hier im Ketzer-Podcast, ein ausgeglichenes Spielfeld herzustellen. Und deswegen verarschen wir ja auch ganz gerne irgendwelche Würdenträger, Bischöfe, Päpste und so weiter, damit die erstmal auf unser Niveau sozusagen runterkommen, ja, und dass dann das Argument gilt und nicht der Bischof von vornherein irgendwie so eine unantastbare Autorität hat. Und da, finde ich, ist es schon, trägt mit zum Erfolg bei.
Ja, ich bin völlig anderer Meinung.
Erzähl.
Es gibt viele Religionen, die können nur als Satirreligion angefangen sein. Ja, zum Beispiel, wenn du den Titel des Kaisers klaust, Pontifex, und dass du dann sagst, der Gott des Alten Testaments ist ein böser Gott und dafür gibt es einen neuen und der ist dann im Himmel dann zur Welt gekommen und dort gekreuzigt worden. Das ist das Christentum von früher. Die haben sich offensichtlich über Judentum und über den Kaiser lustig gemacht. Das ist eine Satirreligion gewesen am Anfang, die dann völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und damals haben die gesagt, das sind schon diese neuen abstrusen Aberglauben, der sich da verbreitet hat. Denn das ist so blödsinnig. Celsus hat das geschrieben über das Christentum. Und dann eine Generation später haben die dann die anderen quasi schon sich gegenseitig missioniert und die Kritiker versucht dann in Redebeiträgen niederzumachen. Und die erste Generation, die haben sich vielleicht das, ja, irgendeiner hat sich das ja aus dem Hintern gezogen und sich die Geschichten ausgedacht. Und warum denkt man sich so eine Geschichte aus? Ne, vielleicht als Gedankenspiel, wie wäre es, wenn und so weiter. Und indem man einfach so einen Text schreibt, den man einfach nur zum Spaß schreibt, wie Markus Evangelium. Und so habe ich den Eindruck, dass viele Kernpunkte von Religion damals nur zum Spaß erfunden worden sind und wir uns Jahrhunderte und Jahrtausende später uns den Arsch aufreißen müssen, das aus den Köpfen wieder rauszufinden. Warum sollte man dann überhaupt nochmal eine neue Satire-Religion nochmal dazu erfinden, wenn wir schon genug Satire-Religion haben? Dadurch lösen wir ja kein Problem. Und wenn die mal irgendwann anerkannt werden, dann werden die auch Fanatiker haben. Und dann werden die darüber streiten, ob die Nudeln aus Weizen sind oder aus Reis. Ja, das ist dann einfach zwangsläufig, weil das Generationen braucht, bis sie die Privilegien haben. Und dann haben Kinder und Kindeskinder den ganzen Kram schon geglaubt. Und wenn man sich dann über die lustig macht, aber dann hallo, ne? Dann ist aber Spaß vorbei.
Also mein Fazit ist, man muss es auch so ein bisschen technisch sehen. Ne? Es ist nicht ganz so einfach, eine Religion zu gründen, sie sich auszudenken, sie unters Volk zu bringen. Christian, du hast jetzt schon von so vielen Göttern uns erzählt hier in dieser Reihe. Man weiß von Tausenden von Göttern. Wie ist so die Quote? Ungefähr so eine Gottheit pro Jahr, die Menschheit so erfunden hat. Ne? Und jetzt mit künstlicher Intelligenz kann man das natürlich steigern. Ne? Man könnte sich vorstellen, irgendwie eine neue Gottheit pro Tag. Oder wenn sie in Zukunft noch größere Rechenzentren bauen, dass man vielleicht kommt irgendwie auf eine neue Gottheit pro Sekunde. Oder in ein paar Jahren vielleicht zu 1000 Götter pro Sekunde. Da wird es erstmal richtig interessant. Und auf diese Entwicklung freue ich mich sehr. Und man kann sich dann jede tausendste Sekunde eine neue Gottheit ausdenken. Das finde ich richtig super.
Jörn hat einen sehr interessanten Punkt aufgebracht mit der KI, aber tatsächlich war ein Autor noch wesentlich weiter als Björn, nämlich Douglas Adams. Der hat sich nämlich nicht nur mit der Frage beschäftigt, wie man eine KI Götter bauen könnte, sondern wie ein Roboter selbst als elektrischer Mönch an alle möglichen Sachen glaubt. Ein Gerät, das für einen glaubt und man muss gar nicht mehr selber glauben. Das ist in dem Buch Der elektrische Mönch von Douglas Adams, wird gezeigt, welche Folgen das hat. Und es waren, glaube ich, nicht gute Folgen. Und der zweite Punkt, mit dem ich abschließen wollte, ist, dass ich will ja keine Zahlen nennen, aber allein durch die Blogbeiträge und die Kommentare hier von den Zuhörern hat sich die Anzahl der Ex-Pastafari heute schon wieder verdoppelt. Das ist ein exponentielles Wachstum. Und damit ist für mich das Thema erledigt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.